euren Dienst für die Anleitung, dass wir gemeinsam zu Gott kommen können. Du bist Gott, was auch immer geschieht. Deine Herrlichkeit bleibt für alle Zeit. Als wir gerade so in der Gebetsgemeinschaft waren, da habe ich gedacht, eigentlich kann ich mir jetzt die Predigt sparen. Ich lege mir die Uhr hin, damit ihr wisst, dass ich das im Blick habe. Mein lieber Freund hat vorhin zu mir gesagt, 25 Minuten würde er mir geben, worauf ich ihn gefragt habe, ob er wüsste, wie viele Halbzeiten ein Spiel hat. Aber gut. Ich habe gedacht, ich müsste gar nicht mehr predigen, was ich in der Lobanbetungszeit gehört habe in den Gebeten. Denn darum geht es. Und vielleicht ist das heute Morgen mehr eine Predigt für mich selbst, die in der letzten Woche entstanden ist, nachdem ich am Anfang ganz andere Gedanken gehabt habe und mir eigentlich was ganz anderes vorgenommen habe. Und wenn ihr mögt, könnt ihr zuhören, und weil ich es laut erzählen werde, und vielleicht das eine oder andere für euch so annehmen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Gemeinde von Thessaloniki und in den Brief, den Paulus an diese Gemeinde schreibt. Denn der Brief an die Thessalonicher, der erste Brief, ist der älteste uns bekannte, überhaupt überlieferte Brief von Paulus. Die Gemeinde in Thessaloniki, die wurde um circa 50 nach Christi Geburt gegründet. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, unter welchen Umständen und Widrigkeiten diese Gemeinde oder diese Gründung stattfand. Auf seiner zweiten Missionsreise macht Paulus Station in Thessaloniki und lehrt dort 3 Wochen lang, immer am Sabbat in der Synagoge. Also er suchte den Ort auf, wo die Juden sich versammelten. Und er legt das Alte Testament aus und erklärt, dass der Messias, der verheißene Retter, leiden würde und von den Toten auferstehen würde. Und dann sagt er, und den habe ich kennengelernt, denn das ist Jesus. Einige Glieder aus dieser Gemeinde, die nehmen das für sich an und sind überzeugt, und neben Paulus sind auch Silas und Timotheus dabei. Und offensichtlich hat er nicht nur am Sabbat gepredigt, sondern auch zwischendurch, eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen, das wird extra erwähnt, schließen sich ihm an. Das führt natürlich zu Reaktionen, zu Eifersucht unter den Juden, die das eben nicht so annehmen können. Und sie sagen, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben, jetzt sind sie auch hier. Also offensichtlich hat sich diese neue Bewegung, oder wie sie das damals empfunden haben, bis zu ihnen herumgesprochen. Und sie sagen weiter, sie alle verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers. Schon interessant, dass die Juden das damals sagten. Denn sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich dieser Jesus, von dem Paulus erzählt. Also es entsteht eine ziemliche Unruhe, die aber offensichtlich nicht durch Paulus gestiftet wird, weil der sagt, ich gebe euch ja nur die Wahrheit weiter. Und diese Gruppe bringt die ganzen Einwohner des Ortes gegen Paulus und seine Begleiter auf. Kurz gefasst, diese werden gewarnt von den neuen Geschwistern, von den Menschen, die sich gerade zu Christus bekehrt haben, soeben Jesus ihr Leben anvertraut haben, und Paulus und seine Genossen können fliehen. Doch die, die sie gewarnt haben, die müssen sich verantworten und müssen mit den Konsequenzen leben. Und sie kommen nur gegen eine Kaution auf freien Fuß. Paulus zieht weiter in den nächsten Ort hinein, Beröa, und erlebt diese Geschichte, die er jetzt in Thessaloniki gerade erlebt hat, fast noch einmal so ähnlich, und muss dann weiter nach Athen ziehen. Während er Silas und Timotheus nach Thessaloniki zurückschickt, um zu gucken, wie sich die Gemeinde denn entwickelt. Also es muss offensichtlich ein Zeitraum schon dazwischen gewesen sein, dass die beiden wieder zurück können und jetzt gucken, was ist denn da los. Und aufgrund dieses Eindruckes, den Timotheus ihm dann von der Gemeinde gibt, schreibt Paulus den uns vorliegenden Brief an die junge Gemeinde in Thessaloniki. Ich lese uns aus den ersten Versen. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessaloniki, die an Gott, dem Vater und in Christus Jesus, dem Herrn ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder, dass ihr erwählt seid. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, der lobt aber diese Gemeinde ganz schön kräftig, oder? Unablässig erinnern wir uns daran. Woran? An das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe, an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus. Also drei ganz starke Punkte, starke Worte für eine offensichtlich starke Gemeinde, die in Zeiten heftiger Bedrängnis standhaft geblieben ist. Ich denke, wir müssen uns die Situation noch einmal so ein bisschen vor Augen malen. Wann wart ihr das letzte Mal von etwas so überzeugt, von etwas Neuem, so überzeugt, dass ihr dafür sogar euer Leben, zumindest aber eure Freiheit gegeben hättet? Denn genau das machen diese ersten Christen in Thessaloniki. Die haben gerade Christus ihr Leben gegeben und leben jetzt mit all den Konsequenzen. Sie sind Zeugnis für andere. Schreibt Paulus, so wurdet ihr Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und darüber hinaus, heißt es dann weiter, ist überall euer Glaube an Gott bekannt geworden. Paulus schreibt weiter, denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten. Sind wir als Gemeinde auch so stark wie die Gemeinde in Thessaloniki? Würde Paulus das auch von uns schreiben? Unablässig erinnern wir uns an das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe, an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus. Und woran können wir das eigentlich festmachen? An diesen Punkten kann man das irgendwie messen? Gibt es ein Ziel erreicht oder gibt es einen Katalog, 6 von 10 Punkten abgehakt, Ziel erreicht? Starke Gemeinde. Im Arbeitsleben heute wird viel über sogenannte Zielvereinbarungen gesteuert. Mit Mitarbeitern werden Ziele vereinbart, die innerhalb einer bestimmten Zeit zu erfüllen sind, die aber nicht nur der Steigerung natürlich der Effizienz eines Unternehmens dienen, sondern eben auch dazu beitragen sollen, dass Mitarbeiter in ihren Stärken und in ihren Fähigkeiten weiter gefördert werden und sie so auch weitere Chancen in ihrem Alltagsleben bekommen. Also Schritt für Schritt eine Veränderung erzielen und dadurch natürlich eine Verbesserung erreichen. Und wenn das Ziel erreicht ist, gibt es ein neues Ziel. Können wir das mit unserem Glauben an Christus auch machen? Kann man die Werke unseres Glaubens sehen? Und was ist mit unserer Standhaftigkeit? Das ist eine Zwischenfrage jetzt gewesen, die ich später noch einmal aufgreifen möchte. Aber ich denke, die Frage muss gestattet sein, warum die Gemeinde in Thessaloniki so stark war und warum ich oder wir uns als Gemeinde manchmal doch recht schwach und angegriffen fühlen. Paulus schreibt weiter. Ich lese nicht den ganzen Brief an die Thessaloniker, an Thessalonich vor, keine Angst, aber ich gehe so ein bisschen durch diesen Brief hindurch. Paulus schreibt weiter. Im nächsten Abschnitt geht er auf seine Zeit in Thessaloniki ein und warum er überhaupt Christus predigt. Und er schreibt nicht, ich mache das weil oder ja, darum oder um, sondern er macht eine Negativliste auf. Paulus schreibt, ich mache das nicht, um Menschen irre zu führen. Ich predige Christus nicht, um Menschen zu gefallen. Ich predige Christus nicht, um zu schmeicheln. Nicht aus versteckter Habgier. Nicht, um in schmutziger Weise zu betrügen und auszunützen. Nicht, um als Promi zu gelten. Nicht aus Eitelkeit. Sondern ich predige, um Gott die Ehre zu geben. Für mich wird hier ganz deutlich bei Paulus, wie eigentlich Verkündigung geschieht. Wenn wir diesen Brief lesen, dann schreibt er, wir waren euch zugetan, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. Und wir wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben. Warum? Weil ihr uns lieb geworden seid. Also Paulus erzählt nicht nur die gute Botschaft, gibt sie nicht nur mit Worten weiter und erklärt, was es eigentlich theoretisch für den Einzelnen bedeutet, sondern er berichtet auch davon, was es in seinem Leben bedeutet hat. Und da wird er praktisch, er wird ein Christ zum Anfassen. Paulus nimmt diese neuen Geschwister in Thessaloniki mit hinein in sein Leben. Ich glaube nicht, dass Paulus etwas geschönt haben wird, so wie wir die Briefe kennen. Er wird offen und ohne Schminke erzählt haben, was er früher so getrieben hat und wohin das geführt hat. Wir würden heute sagen, der lebt authentisch. Was macht eigentlich diese Authentizität des Paulus aus? Wenn man nachschlägt, was das denn bedeutet, Authentizität, ich habe auch erst nachgucken müssen, also es heißt nicht Authentizität, Authentizität. Schöner finde ich, wir leben authentisch, geht viel einfacher über die Zunge. Das bedeutet, sein Leben bewusst im Sinne einer gesunden Selbstreflexion des eigenen Handelns zu leben. Ehrlich zu sich selbst zu sein, konsequent nach seinen eigenen Werten oder nach anderen Werten und aufrichtig vor anderen. Dazu gehört natürlich auch, dass die negativen Seiten nicht verschwiegen werden. So zu leben, also bewusst, ehrlich, konsequent und aufrichtig. Und wenn ich lese, was der Paulus hier schreibt, dann und mir seine Geschichte anschaue, dann ist das für mich authentisch. Sicherlich könnte man das auch von ihm sagen, vor seiner Bekehrung. Aber da schreibt er selber, dass er ein Eiferer war und bestimmte Dinge einfach nicht mehr gesehen hat, nicht mehr sehen wollte. Da fehlt es offensichtlich an der Selbstreflexion. All das, was der Paulus allerdings schreibt, das haben die ersten Gemeindeglieder in Thessaloniki selbst miterlebt und wohl noch so einiges mehr, denn die Anfeindungen in der Stadt selbst waren ja nicht mit der Flucht von Paulus erledigt. Paulus wünscht sich, die Gemeinde wiederzusehen, nachdem er von Timotheus gehört hat, was dort geschehen ist und wie die Gemeinde aufgestellt ist. Und er schreibt, er wünscht sich, sie wiederzusehen, damit an ihrem Glauben noch ergänzt wird, was fehlt. Und nachdem er das geschrieben hat, segnet er die Gemeinde. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen Heiligen kommt. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Paulus lobt die Gemeinde und sagt, ihr seid so stark und ihr seid ein Vorbild für alle. Und dann schaut er zurück auf das, was er dort erlebt hat, fasst das zusammen, dann sagt er, ich wäre gerne bei euch, weil da gibt's noch so ein paar Punkte, die ich mit euch klären müsste, damit ihr noch weiter im Glauben wachsen könnt. Und dann segnet er die Gemeinde. Also wenn ich der Meinung bin, dass irgendetwas nicht richtig rund läuft und verbesserungswürdig ist, ich habe gelernt, dass ich zuerst zu loben habe. Aber bei mir kommt bestimmt dann schon sofort der Hinweis auf das, was aus meiner Sicht verbesserungswürdig wäre. Und die mit mir zu tun haben, die wissen das. Sicherlich nicht, weil ich meine, alles besser zu wissen. Und wenn es um meinen Dienst für Christus geht, bin ich der Meinung, dass ich mein Bestes geben sollte. Aber dieses sofort darauf hinweisen, was eigentlich verbesserungswürdig ist, das mache ich im Alltag bei anderen Dingen genauso. Mir ist noch nie der Gedanke gekommen, dass ich zwar weiß, was noch fehlt, aber meinen Schnabel erstmal halte und dem ich das sagen möchte, erst einmal segne. Euch aber lasse der Herr wachsen, reich, damit ihr reich werdet in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid. Also, Paulus macht das. Er weiß, was noch nicht so gut läuft in Thessaloniki. Davon hat Timotheus ihm garantiert erzählt. Aber das erwähnt er nicht. Erst berichtet er von den Erfahrungen, die er gemacht hat, von den guten. Auch die anderen, Timotheus und Silas, gemacht haben, als sie wieder zurückgegangen sind. Von dem Glauben, von der Liebe, von der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Paulus, von der die Gemeinde, von der Timotheus berichtet. Und dann segnet er sie, so wie wir das am Ende eines Gottesdienstes machen. Und dann holt er doch noch die Keule raus. Ich sage nein. Denn hier zeigt sich für mich wirklich, dass Paulus authentisch lebt. Es ist sein Herzensanliegen, Christus zu verkündigen und den Menschen den einzigen Ausweg zu Gott zu zeigen. Denn es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Egal, was andere Religionen sagen mögen, das ist ein Alleinherrschaftsanspruch Gottes. Es gibt keinen anderen Gott außer Gott allein. Und es gibt keinen anderen Weg zu ihm als durch Jesus Christus, als Christi Tod, als Rettungsweg für unsere Trennung von Gott anzunehmen und zu bekennen. So wie das weltweit Millionen Christen im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Christus ist nicht gestorben, um diesen Alleinherrschaftsanspruch Gottes zu deklarieren, sondern weil Gott uns mehr liebt, als wir uns das vorstellen können. Wir haben das vorhin im Lied in der Anbetungszeit gesungen. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Das können wir nicht nachvollziehen, das können wir nicht verstehen. Aber annehmen. Und diese Liebe, die hat der Paulus empfangen und von dieser Liebe berichtet er. Und das zeigt sich in seinem Handeln. Er segnet sie, weil Gott sie liebt und er ihnen dieses weitergeben darf, weil Gott ihn hierfür für wert erachtet hat. Darum auch die Negativliste am Anfang. Ich predige nicht, ich komme nicht, weil ich als jemand gelten möchte, als Promi. Nicht, weil ich so eitel bin, sondern ich predige, um euch das Evangelium von Christus weiter zu sagen, weil Gott euch so liebt und er euch sagen möchte, dass ihr verloren seid und es einen Weg zu ihm gibt. Authentisch, das war das Stichwort. Und dazu gehört eben auch, dass man ehrlich ist. Nicht nur gegen sich selbst, sondern auch den anderen gegenüber. Darum gibt es im Brief an die Gemeinde in Thessaloniki noch zwei weitere Absätze, die sich dann etwas feiner gliedern. Da geht es um die Heiligung des Lebens. Gott möchte, dass ihr heilig seid, rein in eurem Leben, damit andere an euch erkennen, dass ihr zu Christus gehört und in seinem Geist lebt. Es geht um die Hoffnung, die wir als Christen haben. Wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Und dann werden wir, die Lebenden, dem Herrn entgegengehen. Das haben wir vorhin in der Textlesung gehört. Das ist die Fortsetzung dieses Briefes. Und es gibt die Aufforderung zur Bereitschaft für den Tag, an dem Christus wiederkommt, zu leben als Kinder des Lichts. Und es gibt die Anweisung für das Gemeindeleben. Und dort steht dann die Losung des heutigen Tages. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurück, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Stellt euch vor, ihr geht früh morgens aus dem Haus und trefft auf dem Weg zum Bäcker jemanden in Arbeitskleidung mit dem Werkzeugkasten in der Hand, der geduldig am Straßenrand wartet. Offensichtlich jemand, der gleich abgeholt wird. Ihr geht zum Bäcker, da dauert es heute Morgen etwas länger, weil die Kasse ausgefallen ist und alles im Kopf addiert werden muss. Und gut. Und anschließend geht ihr vielleicht noch bei der Fleischerei vorbei. Ich mache das jedenfalls und hole ein bisschen Frühstücksmett, weil ich das so gerne mag. Ja. Und nach 25 Minuten kommt ihr wieder an der gleichen Stelle vorbei und ihr trefft den Mann, der steht da immer noch und wartet. Guten Morgen. Na? Arbeitskollege verschlafen? Wirst du heute Morgen nicht abgeholt? Ich weiß es nicht, sagt er, ob er verschlafen hat, aber ganz sicher werde ich abgeholt. Das kann nur noch einen kurzen Augenblick dauern. Ich wäre nach 10 Minuten an der Straße unruhig geworden, hätte mein Handy rausgeholt, hätte den Kollegen angerufen, hätte gesagt, wo bleibst du? Wir hatten vereinbart vor 10 Minuten. Und ich hätte mich geärgert, dass ich da sinnlos an der Straße stehe, Arbeitszeit, die ich eigentlich schon einsetzen könnte, verplempere und heute Abend später nach Hause komme. Wie ist das eigentlich mit der Wiederkunft Jesu? Er hat versprochen, dass er wiederkommt. Er wird die zu sich holen, die zu ihm gehören und an ihn glauben. Unsere Textlesung. Jesus hat immer betont, dass es wichtig ist, auf diesen Moment vorbereitet zu sein, wach zu bleiben, bis er kommt. Er meinte damit natürlich auch, sich auf diesen Augenblick genügend vorzubereiten, versöhnt mit der Umgebung zu leben, offene Rechnungen mit Gott und der Welt beglichen zu haben und die Tasche sprichwörtlich für die große Reise gepackt zu haben. Genau diese Haltung lebten die ersten Christen in Thessaloniki. Sie lebten in der Erwartung des wiederkommenden Herrn. Maranatha, Herr, komme bald, sagten sie. Und die meinten es auch so. Manche, die heirateten nicht, weil sie fanden, dass eine Familie zu gründen sie von dem Warten auf den Herrn abhalten würde. Sie dachten nicht an berufliches Weiterkommen, sondern widmeten ihre Zeit der Gemeinschaft mit den anderen Gemeindegliedern. Wenn wir also einen Vergleich unserer Gemeinde mit der Gemeinde in Thessaloniki wagen, dann müssen wir uns fragen, mit welcher Erwartung leben wir eigentlich? Mit der des wiederkommenden Herrn? haben wir nicht doch nach und nach so diesen Warteplatz von dem Mann im Arbeitsanzug am Straßenrand verlassen und widmen uns verstärkt unseren Alltagsgeschäften? Wir sprachen im Hauskreis in den letzten Wochen über das Wirken des Heiligen Geistes und stellten uns die Fragen, wie, ob wir sein Wirken überhaupt wahrnehmen, wie dieses Wirken aussieht, ob wir den Heiligen Geist zum Wirken herausfordern sollen oder überhaupt dürfen. Kriegen wir in unserem Alltag das Handeln des Geistes Gottes überhaupt noch mit? Ich denke, dass das ganz wesentlich mit unseren Erwartungen zu tun hat. Was erwarte ich? In welcher Erwartung lebe ich eigentlich? Und wie prägt diese Erwartung mein Leben, mein Handeln und meinen Alltag? Prägt diese Erwartung tatsächlich oder habe ich diese Erwartung an den wiederkommenden Herrn irgendwo auf dem Weg zum Ziel verloren? Ich denke, dass der Brief an die Thessaloniker, uns neu motivieren kann, Jesu Aufforderung zum Warten auf ihn ernst zu nehmen und in unserem Alltag umzusetzen. Vielleicht kommen wir ja sogar dazu, eine Zielvereinbarung mit Gott zu schließen. Welchen Schritt möchte ich eigentlich als nächstes gehen in diese Erwartung des wiederkommenden Herrn? Was möchte ich von dem umsetzen, was er in mein Leben hineingelegt hat? Direkt vor dem Losungstext und unserer Textlesung von der Wiederkunft Jesu ruft Paulus die Gemeinde dazu auf, die Arbeitskleidung Jesu anzuziehen, die aus einem Brustpanzer und aus einem Helm besteht. Der Brustpanzer, bestehend aus Glaube und Liebe, ist eine Kampfansage an das Böse, das Gegenteil von Vertrauen und Liebe. Wer zu Jesus gehört, kann dem Bösen dieser Welt begegnen. Und das offensiv. Vertrauen zu Jesus und Liebe zu ihm und den Mitmenschen, so wie Paulus uns das zeigt, ist die Haltung, die wir, ich nehme mal das Bild vom Wartenden am Straßenrand, ausstrahlen sollen. Und der Helm der Hoffnung, ich glaube, wir können uns alle so einen Helm vorstellen, wie die früher getragen wurden, ja, der gibt den Blick nach vorne und zum Himmel frei. Aber die waren verloren, wenn sie zur Seite gucken wollten, da konnten die nichts sehen. Also der Blick geht nach vorne und nach oben. Ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dir. Auch das ein Lied, das wir singen. Wir sollen uns nicht nach der Vergangenheit und nach links und rechts umschauen und was die anderen machen. Wir sollen unseren Blick auf Jesus richten und mit seiner Hilfe rechnen. Womit ziehen wir uns an, wenn wir uns auf Jesus einstellen und uns für ihn bereit machen? Glauben zu leben lässt uns die Zukunft ohne Angst vor morgen erwarten. Die Sorgen werden kommen. Wir erleben das gerade als Gemeinde. Ganz verstärkt, dass Sorgen da sind. Aber wir dürfen sie bei Jesus abgeben. Wir können sie glaubend und vertrauend in seine Hände legen und das ist kein billiger Trost. Menschen sind uns wichtig, weil sie Jesus wichtig sind. Die Hoffnung auf diesen wiederkommenden Herrn motiviert uns, nicht beim Starren auf verpasste Chancen zu stecken zu bleiben, sondern die Chancen wahrzunehmen, die vor uns liegen. Wir sollen den Blick nach vorne richten mit dem Helm der Hoffnung auf. Wie sieht dieses Warten für uns aus? Anders als die Gemeinde in Thessaloniki sollen wir in einer Erwartung der Wiederkunft Jesu leben, die seit 2000 Jahren auf sich warten lässt. Das können wir nicht einfach, indem wir uns an den Straßenrand stellen und nichts tun. Denn dann haben wir keine Erwartung. Dann harren wir nur aus, warten auf die Dinge, die kommen. Mehr nicht. Da können wir uns gerne noch einen Fisch hinten ins Auto kleben und unsere Gesinnung zeigen. Viel wichtiger ist die Haltung, die wir zum Ausdruck bringen. Wir werben in dieser Wartezeit für Jesus nicht nur mit unserem Arbeitskittel, sondern auch mit unserem Lebensstil. Und dieser Stil ist geprägt von unserer Erwartung. Ein Arbeitskollege ist neulich Papa geworden. Und bevor ihr fragt, es ist ein Mädchen und es geht ihm gut. Also meinem Arbeitskollegen geht's gut. Mutter und Tochter natürlich auch, das weiß ich mittlerweile, aber ihm besonders. Der Geburtstermin war für einen Samstag bestimmt. Und der Kollege war bis zum Freitag dieser Woche auf einer Fortbildung in Bayern. Was meint ihr, welche Szenarien er alles im Kopf durchgespielt hat, was er macht, wenn das Kind am Anfang der Woche geboren wird? Wenn am Mittwoch oder wenn seine Frau schon am Freitag anruft, dass sie Wehen beginnen, was er anschließend machen sollte, wie viel freie Zeit er überhaupt hat, wenn das Kind da ist und ob er dann noch lernen könnte, aus der Fortbildung kommt. Er hat sogar schon mit den Trainern in der Fortbildung gesprochen, wann er denn ohne Aberkennung dieser Fortbildung im Notfall nach Hause gehen könnte. Hatte sich Zugzeiten rausgesucht, wann er wohl fahren könnte. Wenn denn dann? Das nenne ich Erwartungshaltung. Alles ist auf diese Erwartung ausgerichtet. Leben wir in dieser Erwartung, in dieser Zeit, in der Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu? Verbreiten wir in dieser Zeit Glaube, Liebe, Hoffnung? Ich glaube kaum, dass wir Angst haben müssen, dass er uns nicht findet, wenn wir etwas für ihn machen. Wichtig ist einfach nur, dass unsere Lampen genug Öl haben, damit sie brennen können. Bereit sein für die Wiederkunft Jesu heißt nicht, untätig stehen zu bleiben, sondern etwas zu tun und damit zu rechnen, dass Jesus uns da abholt, wo wir gerade uns für ihn investieren. Ich gucke auf die Uhr und mache einen Schnitt. Und komme noch einmal zurück auf meine Zwischenfrage von vorhin. Sind wir als Gemeinde auch so stark wie die Gemeinde in Thessaloniki? Und woran können wir das festmachen? Ich glaube ja. Deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, das ist eine Predigt für mich. Aber wir können noch stärker werden als die Gemeinde in Thessaloniki, wenn wir als Gemeinschaft in der Erwartung der Wiederkunft Jesu leben, wenn wir die Ängstlichen ermutigen. Wenn wir die Schwachen tragen und wenn wir geduldig mit jedermann sind, wenn wir den Heiligen Geist nicht unterdrücken, sondern auf ihn hören und wenn wir den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe sowie den Helm der Hoffnung tragen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er möchte unsere Heiligung. Das schreibt der Apostel Paulus auch. Dafür hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir eben nicht aus uns selbst heraus handeln müssen. Dann würden wir scheitern. Wenn wir aber unsere Erwartung an der Wiederkunft Christi ausrichten, dann wirken nicht wir, sondern er wirkt in uns. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns füllt, dann wird er in uns wirken. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern in Christus in mir. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das hat Paulus erlebt. Und das ist der Grund für seine Authentizität. Nicht er selbst, sondern der Heilige Geist hat ihm dieses authentische Leben gegeben. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, der Heilige Geist ist die Authentizität im Leben des Paulus. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Authentizität können und sollen wir auch leben. Darum meine Fragen zum Schluss. Lebst du in der Erwartung der Wiederkunft Jesu und prägt das dein Leben? Wenn nicht, dann darf ich dich einladen, zu ihm zu kommen. Fühlst du dich schwach oder ängstlich, mutlos, hast keine Perspektive für dein Leben? Auch dann darf ich dich einladen, zu Jesus zu kommen. Möchtest du mit dieser Authentizität, die der Heilige Geist schenkt, leben? Dann komm zu Christus. Als Chor singen wir zurzeit ein neues Lied. Ein heiliger Moment, denn Gott ist wirklich hier. Seine Liebe ist ganz nah bei dir. Er hat auf dich gewartet, sich Tag für Tag nach dir gesehnt. Er steht schon hier und wartet und hält Ausschau nach dir. Er hat auf dich gewartet, sich Tag für Tag nach dir gesehnt. Jesus streckt die Arme aus und ruft zu dir, komm doch nach Haus. Genau so, wie du bist. Er kennt dich ganz genau, hat er dich vermisst. Komm, schließ die Augen, schau. Christus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Egal in welcher Situation du dich in deinem Leben im Augenblick erwartest, weil er möchte, dass du mit der Erwartung, dass er wiederkommt, jeden Tag deines Lebens lebst, jeden Morgen aufstehst und jeden Abend mit dieser Hoffnung zu Bett gehst. Und wenn du in der Erwartung der Wiederkunft Jesu lebst, dann lade ich dich ein, die Ängstlichen zu ermutigen, die Schwachen zu tragen und geduldig mit jedermann zu sein. Ihr habt jetzt viel gehört, aber ich möchte euch bitten, noch eine Minute zuzuhören. Zuzuhören bei dem, was Gott euch aufs Herz legen möchte. Ich bitte euch, dass ihr euch in kleinen Gruppen, 4, 5 Personen zusammenstellt und im Gebet auf Gott hört. Eine Minute. Und dass dann einer aus der Gruppe für euch andere betet und für das, was Gott aufs Herz legt. Ich werde diese Zeit des Gebets abschließen. Lasst uns aufstehen und zusammenstellen zum Gebet.